Diese Großrechner, schwergewichtig und unbeweglich, so Apples unterschwellige Botschaft, dienten nur unserer beschleunigten Versklavung durch den Staat. Dagegen konnte der Macintosh mit seinen knapp 8 Kilogramm an einem oben angebrachten Griff von einer einzelnen Person hochgehoben und kurz weggetragen werden. In einem ersten Entwurf des Werbespots hieß es unheilverheißend, dass in der großen Geschäftswelt und der übermächtigen Regierung Monstercomputer lauern, die alles wissen, in welchen Motels du abgestiegen bist und wie viel Geld du auf der Bank hast. Die Botschaft war deutlich. Der neue Personal Computer der Ära würde ein Gegengewicht zur institutionellen Macht von Staat und Industrie schaffen, anstatt deren Interessen auf Kosten des Einzelnen zu befördern. Unser Punkt ist hier nur, das gewaltige Maß an Aufmerksamkeit und Finanzierung, das Belangen und Bedürfnissen des modernen amerikanischen und später des globalen Konsumenten zuteil wurde, war alles andere als unvermeidlich. Es ergab sich aus einer Reihe von Neigungen und Instinkten dieser frühen Unternehmensgründer, wie auch aus dem gesellschaftlichen und kulturellen Milieu, in dem diese groß geworden waren. Auch wenn ihnen fraglos Ehrgeiz zugute gehalten werden muss, richteten sie ihren Fokus hauptsächlich auf das Individuum, auf dessen Wünsche und Bedürfnisse. Und dieses geradezu obsessive Augenmerk und der schiere Glanz von Entwicklungen wie den technischen Neuerungen oder Softwareprodukten, mit denen sie befriedigt wurden, ebnete zu Anfang dieses Jahrhunderts den Weg für eine weitere Generation von Gründern, die das Konsumenten-Internet erschaffen sollten. Die Ära der Online-Werbung, der Foto-Sharing-Apps und der Imperien der Essenslieferdienste stand vor der Tür. Dabei sollte diese nächste Generation von Innovatoren einen Schritt weiter gehen als die vorangegangene, indem sie erst gar nicht den Anspruch erhob, mit der Nutzung des befreienden Potenzials von Technik ein politisches Projekt zu betreiben. Stattdessen stellten sie sich mit weitaus kommerzielleren Interessen geradlinig in den Dienst der damaligen materiellen Kultur. Kapitel 9: Verirrt im Spielzeugland. Im Jahr 1996 bekam Toby Lenk, der Vizepräsident für die strategische Unternehmensplanung bei der Walt Disney Company, die Führung der Themenparksparte angeboten, der zu einer Ikone gewordenen Gruppe innerhalb des Unterhaltungsriesen, die 1955 das Disneyland in Kalifornien und 1971 die Disney World in Florida eröffnet hatte. Wie hunderte andere überall in der US-Unternehmenslandschaft wurde Lenk allerdings von einem Zauberreich der anderen Art in den Bann gezogen, vom Internet, das mit seiner Technologie den Vormarsch in die Wohnhäuser und die Verbraucherkultur angetreten hatte. Der in Framingham, Massachusetts gebürtige Lenk, der in Bowdoin das College besucht und an der Harvard Business School einen Mastertitel in Betriebswirtschaft erworben hatte, beschloss, seine relativ sichere Anstellung im Disney-Imperium aufzugeben und eine eigene Firma zu gründen, um Spielzeug zu vertreiben. Um sein Unternehmen E-Toys beneideten ihn für einen kurzen Augenblick die meisten im Silicon Valley. In seiner Blütezeit erreichte dessen Marktkapitalisierung nach dem Börsengang 1999, ganze 2 Jahre nach der Gründung, 10 Milliarden US-Dollar. Lenks Privatvermögen dürfte zu einem bestimmten Moment 850 Millionen US-Dollar betragen haben. Für viele Investoren auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre nächsten Wetteinsätze unterzubringen, war Lenk herausragend als ein Erwachsener im Start-up-Bereich, zu einer Zeit, als fast noch in der Pubertät steckende Unternehmer mit Geld von der Wall Street überschüttet wurden, wie es ein Journalist ausdrückte. Die Goldgräberstimmung unter den Risikokapitalgebern und später in der breiteren Öffentlichkeit hielt sich unablässig. Allen war klar geworden, dass das Vertriebswesen eine historische Wende durchlief. Das Rennen, seine Waren in den Online-Verkauf zu bringen, hatte begonnen. Angesichts der vorherrschenden Stimmung unter damaligen Start-up-Unternehmern war Lenks Wurf alles andere als nonkonformistisch. »Wir nehmen rasche Verluste billigend in Kauf, um unsere Marke aufzubauen«, teilte er in einem Interview im Juni 1998 der Marketing- und Medienzeitschrift Advertising Age mit. Manche sahen in seiner sorglosen Abkehr von alten Geschäftspraktiken, darunter einer sauberen Buchführung und einem Profitabilitätsziel, den Inbegriff der Hybris, die im Zuge der neuen Gründerwelle grassierte. Andere schätzten dagegen den neuen Zeithorizont und wollten ihn mit Risikokapital für sich nutzen. Der Einzug des Internets hatte den weltweiten Handel auf den Kopf gestellt, mit Auswirkungen, die sich nicht über Monate oder Jahre, sondern über Generationen hinweg offenbaren würden.